Was für ein Geschenk. Angst weicht, Kraft geht, er kommt, nicht geht, weil mein Gott hier ist. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder deutlich machen, vor allem auch, wenn wir in diese Predigtreihe schauen und eben damit auch in dein Herz, in mein Herz. Ehrlich sein mit mir kann man nur, wenn man sich deutlich macht, die Kraft muss mir Gott geben. Wie gut kennst du dein Herz? Was hast du die Woche über gedacht, gemacht? Vielleicht ehrlich mit Freunden, mit deinem Ehepartner, mit irgendjemand anders gesprochen, vielleicht auch nicht. Hast du dir mal Zeit genommen, um in dein Herz zu schauen und nicht nur in den Spiegel? Also ich weiß nicht, was das schon gemacht hat. Letzte Woche habe ich festgehalten, wie oft wir uns um Äußerlichkeiten kümmern und wie schnell wir dabei die Innerlichkeiten, das klingt komisch, gell? Unser Inneres übersehen, ich will nicht sagen vergessen. Ich habe euch letzte Woche die zwei Verse schon mitgebracht, ich will euch nochmal dran erinnern. Sprüche 4, Vers 23, vor allem aber, vor allem, das ist ziemlich viel, gell? Aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Jesus dreht das Ganze um und sagt in Matthäus 12, wovon das Herz erfüllt ist, spricht der Mund aus. Also spätestens bei dem, wie ihr seid, merkt ihr ein Stück weit, was in euch drinnen ist, wenn ihr es ranlasst. Was bewegt dich, was beeinflusst dich, was beschäftigt dich, was belastet dich? Wer bist du? Das hängt ja viel mit zusammen. Also das ist eine herausfordernde Frage. Das ist keine, die man mal schnell nebenbei beantwortet. Bist du? Ja, wer bist du? Bist du der, den die anderen sehen wollen? Oder bist du der, den Gott sieht? Ein Beispiel, ihr werdet alle grinsen hinterher und kennt es vielleicht. Ein Kaninchen bei der Wildtier-Olympiade. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, Wildtier-Olympiade. Würde wahrscheinlich ziemlich erfolglos mitmachen beim Wettschwimmen. Oder beim Baumklettern. Total logisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich das gelesen habe, musste ich mir sofort vorstellen, wie ein Kaninchen versucht, auf den Baum zu kommen. Da grinst man einmal komisch und denkt sich, warum versucht das beschränkt denkende Vieh? Aber ein Kaninchen hätte ziemlich viele Chancen in den Disziplinen Hakenschlagen oder Vermehrung. Ja? Also das kommt nur immer darauf an, wo man mitmacht. Klingt total logisch, wenn man das so hört, aber ist es auch logisch, wenn du dich hörst und bei dir reinschaust? Ist es logisch für dich zu sagen, klar, ich kann nicht alles. Ich muss auch nicht alles können und ich muss auch nicht die Erwartungen der anderen erfüllen. Merkst du, wie wichtig und grundlegend es ist, dich selber zu kennen und Gottes Sicht auf dich? Oder willst du ein Kaninchen beim Schwimmen sein? Also ich bin mir sicher, jeder schüttelt innerlich den Kopf, aber ich glaube, wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir nicht das Kaninchen beim Schwimmen sein wollen. Weil die anderen sagen, Schwimmen ist so toll. Und du kannst es doch bestimmt auch ganz gut. Und ganz oft überlegen wir dann, was soll, was kann ich tun, anstatt uns zu fragen, wer bin ich jetzt? Und ihr merkt, wie wichtig auch die Fragen von letzter Woche sind, wenn wir heute weiterreden mit dem Thema befreit. Befreit. Wer will das nicht frei sein? Und Gott sei Dank leben wir in einer Welt, in einer freien Welt, in einem Land, wo wir frei sein dürfen, vieles zu tun und die Grenze eigentlich vor allem der Nächste ist, den wir auch respektieren sollten und der auch seine Freiheit leben will. Aber wenn wir darüber reden, frei sein zu wollen, dann tappt man ganz schnell in eine neue Falle. Denn du kannst dein ganzes Leben damit verbringen, rauszufinden, wer du bist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kann ja alles Mögliche ausprobieren und überlegen, was zu einem passt. Also mancher sagt sich auch, Armin, wie stehst du heute Morgen hier? Passt das überhaupt als Pastor? Wäre das nicht viel passender, du würdest, sorry für das Chaos hier, du würdest so hier oben stehen. Mit dem schönen Hemd und mit dem Jackett. Ich sehe schon manchen Daumen nach oben. Ja, also man kann lange überlegen, was will ich sein in meinem Leben? Will ich so sein oder will ich lieber bisschen cooler sein oder irgendwie sowas. Ja, also ihr merkt schon, ich kann mein halbes Leben ausprobieren und überlegen, wie will ich sein? Was passt zu mir? Und vielleicht habe ich noch die falschen Schuhe an und dieses oder jenes Detail passt einfach nicht zu dem, wie ich bin. Aber ist das außenrum das, was ich bin? Das, was ich anhabe, das, was ich... Ihr merkt schon, ich kann lange probieren und ich glaube, das ist die große Gefahr, auch wenn ich heute drüber rede, wir sollen befreit sein, dass ich dann doch nur versuche, was passt mir jetzt besser, was die anderen gut finden, was von außen gut scheint. Ich kann da ewig lang suchen und ausprobieren, aber am Ende kommt es nicht darauf an, welche Rolle ich erfülle oder welches Klischee ich passend finde. Also ich hätte da noch ein paar andere. Ist euch der Sportliche lieber oder sowas in die Richtung? Also ihr merkt schon, man kann da vieles tun, denken oder lassen. Wer bin ich? Ich will euch ein paar Minuten zum Nachdenken geben. Ein paar Minuten wahrscheinlich nicht, so viel Zeit nehme ich mir nicht. Aber ich habe mal zwei Fragen mitgebracht, die mir immer wieder helfen, mir selber ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Was liegt mir? Die erste ist, was macht dich lebendig und wo verlierst du keine Energie? Man muss kurz nachdenken, um die Frage zu verstehen. Also was hilft dir wirklich, wo du sagst, ja, da macht mir Spaß, das freut mich, da verliere ich eigentlich keine Kraft, da gewinne ich Kraft. Und die zweite, was macht Menschen um mich herum, wo schaffe ich die mitzureißen sozusagen, wenn ich das mache? Kurzer Moment für euch. Keine Ahnung, was dir jetzt durch den Kopf ging. Bei mir kommt sofort, okay, es gibt Dinge, die mache ich nicht so gerne. Aufräumen. Also wirklich, wirklich aufräumen. So ganz unordentlich bin ich auch nicht, aber zu sagen, ich sortiere alte Akten aus oder ich kümmere mich drum, was alles im Keller verstaubt. Dabei werde ich wenig Leute mitreißen können. Da brauche ich ja schon einen, der mich mitzieht oder mitreißt. Dann gibt es aber auch andere Dinge, ja, also technische Basteleien. Damit kann ich viel Zeit verbringen. Und wenn mir da einer begegnet, der denkt sich dann auch, Armin, wir können mal wieder was anderes reden, ja, oder Ähnliches. Oder auch wenn ich drüber nachdenke, was Gott mit Menschen vorhat, dann merke ich, wie mein Herz Freude hat, wie ich vorwärts gehen will, wie ich mir wünsche, dass wir Erweckung erleben und dass Gott was verändert, in mir, in euch. Das macht was mit mir, vielleicht auch mit euch, ich weiß es nicht, das könnt ihr selber beurteilen, aber vielleicht hast du jetzt bei dir selber gerade auch gemerkt, was dir nicht so liegt in dem Nachdenkmoment, wenn nicht, die Fragen stehen auch wie immer auf dem Handout. Ihr könnt es euch draußen mitnehmen oder es ist unten unter dem Video verlinkt. Denkt da mal drüber nach, weil ich glaube, es hilft dir, auf die Schliche zu kommen. Nicht, was du für Äußerliches trägst oder was du magst, weil andere es gut finden, sondern was dich selber ausmacht. Wir müssen nämlich auch aufpassen, dass wir nicht eine Rolle spielen. Egal, ob eine christliche oder irgendein anderes Ideal. Wir müssen sogar aufpassen, dass wir nicht die Rolle spielen, die wir meinen zu sein. Also ich fand es witzig, ich habe mal über Charlie Chaplin gelesen, dass der irgendwann zu einem Charlie Chaplin-Imitatoren-Wettbewerb gegangen ist, wo es darum ging, so zu laufen wie Charlie Chaplin. Was schätzt ihr, welcher Platz er geworden ist? 20. Warum? Weil es ein Ideal gab und das Original hat es in dem Moment anscheinend nicht mal gut genug hingekriegt. Also das Einzige, was wir reibungslos hinkriegen und wo uns auch befreit, ist einfach wir selber zu sein. Aber bitte, wie gesagt, nicht indem wir jetzt ewig lang suchen, wir selber zu sein, sondern indem wir Jesus in uns leben lassen. Und ich glaube, dann werden wir selber sein. Und dann wird Jesus mit uns auf einen Weg und eine Reise gehen. Dann fließt quasi Jesus aus uns raus. Das heißt aber, sich eine Sache einzugestehen und das ist nicht so einfach. Ich bin nicht fertig. Und ich bin doch der beste Armin, den es gerade gibt. Kriegt ihr das zusammen? Auf der einen Seite zu denken, ich bin nicht fertig, nicht perfekt. Und auf der anderen Seite zu sagen, ich bin aber der beste Armin, den es jetzt gerade gibt. Und wir reden nicht von morgen, weil Jesus geht mit uns einen Weg. Wir sind Nachfolger. Wir dürfen frei sein. Wir müssen heute nicht perfekt sein. Wir haben Gnade geschenkt bekommen. Wir feiern heute Abendmahl und das ist für mich dieses Zeichen. Ich gehöre in das Volk Gottes, nicht weil ich so toll bin. Ich könnte dir heute sofort Fehler aufzählen, warum ich da nicht dazu gehöre. Aber das ist Gnade, das ist Geschenk. Obwohl ich nicht perfekt bin, hat Gott mich heilig gemacht. Das ist das Geschenk des Glaubens. Aber die Herausforderung des Glaubens ist, dass Jesus nicht sagt, so und jetzt bleiben wir stehen und es passt schon alles, sondern er geht mit uns einen Weg. Das nennt sich Nachfolge. Darum finde ich auch das Wort Nachfolge viel schöner wie Christ oder das Wort Jünger. Weil klar ist, ich muss hinterhergehen. Es ist ein Weg. Ich bin nicht einfach so fertig und das, obwohl ich heute gut bin und passend. Ich muss heute nicht anders sein, um hier im Gottesdienst zu sein oder hier vorne stehen zu können. Gar nicht so einfach zusammen zu denken, weil das menschlich ist das so, das geht nicht. Wenn ich morgen nicht gut genug bin, bin ich es heute auch nicht. Doch. Und morgen bist du auch gut genug. Und trotzdem will Gott einen Schritt weitergehen mit dir. Ich muss nicht erst ein Ideal erreichen, um gut genug zu sein. Du bist Gottes Kind jetzt. Wenn du gemerkt hast, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, wenn du das annimmst, wenn du heute beim Abendmahl stehst und merkst, wie in Brot und Wein Jesus für dich wirklich lebendig wird, dann bist du ein Kind Gottes. Nicht erst, wenn dies oder jenes in deinem Leben noch besser geworden ist. Dann bist du ein Kind Gottes. Und es muss dann mal vom Hirn ins Herz rutschen, ja. Und befreit zu sein heißt, ich lasse mir nicht eine neue Last auflegen. Nicht eine Last von irgendjemand hier aus dem Raum und auch nicht eine religiöse Last. Das sind wir nämlich auch gar nicht so schlecht, ja, uns gleich wieder religiöse Lasten aufzulegen. Was müssen wir also ablegen? Oder was hilft uns abzulegen? Ich habe versucht, es in ein Wort zu packen. Das ist natürlich immer ein bisschen eckig, aber ich merke, mir hilft das, das mit dem Wort greifbar zu machen. Menschenfurcht. Menschenfurcht. Ich finde das am passenden, du vielleicht was anderes. Vielleicht denkst du auch im ersten Moment Menschenfurcht. Ich habe aber keine Angst vor Menschen. Oh, Gott sei Dank. Manches denkt sich vielleicht, ja, ich habe Angst vor dem oder jenem. Gibt es alles in unserer Welt. Ich meine aber nicht unbedingt die Angst vor deinem Chef, weil er manchmal jähzornig ist. Ich meine dieses, wir tun irgendwas, bewusst oder unbewusst, um Menschen zu gefallen oder um es ihnen auch recht zu machen. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Aber die Frage ist wieder, aus welcher Motivation tun wir es? Wie viel Menschenfurcht schwingt dabei mit? Und ich weiß von mir, ich habe keine Angst vor Menschen, im Regelfall. Also, nee, in letzter Zeit nicht oft passiert. Und trotzdem merke ich, wie sich bei mir manchmal so einschleicht, was ich als Menschenfurcht nennen würde. Und zwar schon dieser Wunsch, es den Menschen recht zu machen. Zu überlegen, ich bin ja auch manchmal so ein Taktierer und überlege mir, was wird der denken, was denkt der, wenn ich so predige, was denkt der, wenn ich so eine Jacke anhabe oder irgendwie sowas. Und dann komme ich schnell in die Gefahr zu sagen, na okay, gut, wenn es allen besser gefällt, ziehe ich doch einen Sakko an. Also so, und das gibt es ja auch mit ganz anderen Dimensionen. Und ihr merkt, und schnell komme ich in ein Stück Menschenfurcht, vielleicht noch niedriges Niveau, wenn man das so nennen will. Aber es beeinflusst mich, es verändert mich, es prägt mich. Und ich möchte mich davon nicht von Gottes Auftrag hindern lassen. Weil Psalm 86, Vers 11 ist da relativ klar und sagt, weise mir deinen Weg, Herr, ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen, richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. David empfiehlt uns, kümmert euch nicht darum, was die anderen denken, sondern fürchtet Gott. Ehrfurcht vor Gott. Keine Angst vor Gott, nicht falsch übersetzen, ja? Furcht ist in dem Fall was anderes wie Angst. Es klingt so easy, aber ist immer wieder herausfordernd. Und das wird schon in der Bibel deutlich. Ich habe euch noch eine Stelle mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, das muss man uns mal zeigen. Wir sind nicht die Einzigen, die da immer wieder Herausforderungen haben. In Johannes 12 kommen viele führende Männer zu Jesus und sind total begeistert. Und dann steht da, Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Ihr merkt, ein selbst biblisches Phänomen. Ja? Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus? In welchen Situationen zuckst du zurück oder schweigst auch? Vielleicht aus Furcht vor Menschen. Und das ist gar nicht so ohne, ja? Also, bleib mal bei der Bibel. Ich kenne da genau einen, der keine Furcht vor Menschen hatte, der uns in der Bibel geschildert wird, Jesus. Lukas 4, da schauen wir gleich mal rein, ab Vers 16 zeigt uns, ja, Jesus, der hatte keine Furcht. Der kam gerade aus der Wüste, ist in die Synagoge gegangen, hat eine Schriftstelle ausgelegt und die Leute waren so richtig, richtig, richtig begeistert von ihm. Also es muss richtig gut abgegangen sein im ersten Moment. Da steht so schön in Vers 22, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Gottes? Josef, fragten sie. Das war so eine kleine Anfrage, weil sonst waren sie total begeistert. Und was macht Jesus? Man kann sagen, er ruiniert den Moment. Ja? Vers 23, da sagt Jesus zu ihnen, ihr werdet mir sicher das Sprichwort vor allen, Arzt hilft dir selbst, und werdet sagen, wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sag euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Und wenige Verse später, also ihr könnt den Zwischenteil gern selber lesen, schreibt Lukas, als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Da ist die Stimmung mal schnell umgeschlagen. Warum? Weil Jesus brotehrlich war. Weil er kein, und der war ja nicht, der wusste ja, was kommen würde. Ja? Und trotzdem hat er es ausgesprochen, weil er gemerkt hat, da will er die Menschen wachrütteln. Er war nicht auf die Meinung der Menschen angewiesen. Er wusste seinen Auftrag von Gott, den er tun wollte und sollte. Er wollte nicht zaubern, er wollte den Menschen keine gute Show bieten. Er wollte ehrlich sein. Und das Krasse finde ich, selbst in der Situation, wo so richtig heiß hergeht und sie ihn gerade fast den Abhang runterstürzen, passiert was? Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Ich finde das so krass. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte in dem Moment. Gut, du und ich sind ja nicht Gott. Das müssen wir uns mal ganz kurz vor Augen malen. Wir brauchen auch nicht dieses Level oder diesen Maßstab. Und doch hilft es uns am Ende, befreit von Zwängen, falschen Maßstäben und Ängsten zu sein. Wenn uns nicht Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht prägt. Ehrfurcht vor Gott. Und das ist nicht einfach. Aber es hilft dir in deinem Leben ungemein, wenn du das tust, was du bist und nicht zu sein versuchst, was andere von dir wollen oder erwarten. Ich habe noch mal zwei Zitate mitgebracht, ein menschliches von einer Schriftstellerin, die 1830 bis 18, ach, weiß nicht genau, wie lange die gelebt hat, Marie Ebner-Eschenbach. Habe ich noch nie vorher gehört, aber das Zitat war gut. Nichts macht uns feiger und gewissenloser als der Versuch, von allen Menschen geliebt zu sein. Das muss ich mir immer wieder sagen, um ehrlich zu sein. Paulus sagt das ganz anders, Galaterbrief. Rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht länger Christus dienen. Ich frage dich also, wofür lebst du? Für den Applaus von Menschen? Unbewusst. Wir wollen ihn oft gar nicht laut hören. Oder für das Klatschen Gottes in deinem Leben? Das ist ein Riesenunterschied. Und doch kommt es auf Anerkennung auf. Ich habe noch ein Zitat zu der Galaterstelle ergänzend. Wer von dem Applaus von Menschen lebt, wird an ihrer Kritik ersticken. Und das merke ich auch. ich kann es gar nicht allen Menschen recht machen. Manchen will ich es nicht, manchen schon, ich kann es gar nicht. Also wenn ich mich von diesem Äußeren befreie, dann kann ich befreit leben. Die Menschenfurcht hindert mich daran, zu sein, wer ich bin. Und ich sage das ganz bewusst als Betroffener. Auch wenn ich oft anders scheine. Ich merke, wie das ein Punkt ist, mit dem ich ringe. Und stopp mal. Nicht menschliche Anerkennung zu suchen, heißt noch nicht, dass ich sofort ein menschlicher Trampel sein muss. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Ich muss nicht alles rauspfeffern mit den unmöglichsten Worten oder irgendwie sowas. Das ist eine ganz andere Kategorie. Bitte nicht falsch verstehen, so als kleiner Einschub. Ja? Aber es gibt ein zu viel an Überlegen, Taktieren, Worten wählen und irgendwas. Manchmal darf und muss auch die Wahrheit in Liebe einfach auf den Tisch. Und dabei ist die Bibel auch ganz, ganz klar. Sprüche nochmal. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Menschenfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Das dürfen und müssen wir Stück für Stück lernen. Gottesfurcht ist die einzige Furcht, die gute Früchte produziert in unserem Leben. Und ich hoffe, das ist euch schon länger klar oder wird euch heute klar, weil es ist eine täglich neue Entscheidung. Wir leben in dieser Welt und die Äußerlichkeiten beeinflussen uns. Keine Angst ist falsch. Das ist so. Damit müssen wir leben. Und darum müssen wir uns auch täglich wieder neu entscheiden. Nein, ich will nicht mich davon abhängig machen, sondern ich bleibe abhängig von Gott. Erinnerst du dich noch an den ersten Teil? Es ist nämlich die Grundlage. Du bist gut, wie du jetzt bist. Du musst nicht erst ein anderer werden. Ich will dir ein letztes biblisches Beispiel vor Augen malen, um dir zu zeigen, was für Gefahren drin bestehen, wenn wir uns in menschliche Zwänge quetschen lassen. 1. Samuel, Vers 17. Wisst ihr alle, was da steht, wenn ich die Namen David und Goliath erwähne? Vorher vielleicht nicht. Da ist ein junger Mann, der eine große Aufgabe übernehmen will. Dieser Hirte, der letzte Sohn, der Kleinste, der nicht mit aufs Schlachtfeld durfte, der will kämpfen gegen diesen übermenschlich beschriebenen Riesen, diese Kampfmaschine. Der Teil der Geschichte interessiert mich gerade gar nicht. Da ist nämlich versteckt noch eine. Also das allein ist schon krass, Menschenfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Weil die Begründung, dass er gegen Goliath kämpft, ist nämlich nicht, ich habe jetzt endlich Bock, sondern der lästert meinem Gott und das wird sich Gott nicht gefallen lassen. Ist aber nur der Teil der Geschichte, der jeder von euch kommt. Ich will euch einen anderen vorlesen, kurz vor dem Kampf, bemerkenswert. Vers 38. Dann gab er David seine eigene Rüstung, also Saul. Der König gibt ihm seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Bis hierhin alles normal. Dann wird's interessant. Mühsam versuchte er, David, einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. So, und jetzt, bevor wir weiterlesen. Was hättest du an Davids Stelle getan? Der König gibt dir seine Rüstung, das Beste, was auf dem Markt ist. Und du sollst gleich einer Kampfmaschine entgegentreten. Du willst kämpfen. Und schwupps kommen die Erwartungen und der Ratschläge der anderen. Also die einen haben gesagt, du schaffst das sowieso überhaupt nicht, dreht gar nicht an, hau lieber ab. Und die anderen haben gesagt, also wenn, dann musst du so hingehen. Mit diesem Schwert und dieser Rüstung und so musst du es machen. Und was macht David? Das geht nicht. Ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagt er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit dem Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Was für ein Mut. Wie gesagt, die andere Szene, die kennen wir immer. Aber was für ein Mut, in diesem Moment zu sagen, zu dem großen König, nee, so nicht. diese Erwartung und diese Rolle kann und will ich nicht spielen. Gott will, dass ich das mache, aber nicht so, sondern auf meinem Weg. Ganz anders, so wie ich bin, mit dem, was ich kann. Und ich weiß nicht, vor, keine Ahnung, 4,5 oder 5 Jahren wurde ich gefragt, ob ich hierher kommen will. Und ich habe mir auch gedacht, sind diese Schuhstapfen nicht ein bisschen groß von einem Reinhard Weber? Kann ich das? Passt das? Und ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich nie gesagt, ich will Reinhard sein, sondern ich habe den ersten, die mich hier von euch getroffen haben, schon in der Gemeinde und gesagt, schätze ich mal, ihr müsst wissen, ich bin der Armin. Ich kann das eine gut und das andere auch viel schlechter wie ein Reinhard. Und ich bin so dankbar, dass ihr von mir auch nicht gekommen seid und gesagt habt, so, hier Armin, so musst du sein und nur dann bist du gut als unser Prediger. Und nur dann ist diese Aufgabe zu erfüllen. Aber es ist deine Entscheidung. Ich weiß nicht, wo deine Rolle ist, wo Menschen dich vielleicht reindrängen wollen, wo dein Auftrag Gottes ist, wo andere sagen, aber so musst du ihn machen. Ich möchte dir Mut machen, geh Gottes Weg. Wir brauchen den Mut und das Rückgrat, auch Dinge abzulehnen und sagen, nee, so nicht. Ja, ich gehe den Weg, aber ich gehe ihn, so wie ich bin. Und ich möchte dir Mut machen, überleg dir gut, was du dir überstülpen lässt oder eben auch nicht, hoffentlich. Und es ist ja auch eine Ehre, wenn man dann eine bestimmte Rüstung geschenkt kriegt, vor allem von geistlichen Vorbildern. Und trotzdem müssen wir oft den Mut haben, sie abzulegen und zu sagen, das bin nicht ich. Ich gehe denselben Weg, aber anders. Und wer die Geschichte von David und Goliath kennt, weiß ganz genau, warum hat David gewonnen? Weil er es auf seinen Weg mit Gottes Hilfe gemacht hat. Weil Gott Gelingen geschenkt hat, dass ein kleiner Stein gegen eine Kampfmaschine geholfen hat. Ja, wir brauchen Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Ja, wir brauchen Menschen, die mit Gott Schritte gehen, ohne zu zögern, im Vertrauen, dass Gott wirkt. Ja, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, der du deinen Weg mit Gott gehst. Auch wenn nicht der Weg klar ist, wenn nicht alles perfekt ist, wenn du nicht weißt, wie du genau aussehen sollst oder dich gerüstet fühlst, aber geh den Weg mit Gott. Und wir brauchen dich, so wie du bist. Nicht mit der falschen Rüstung, nicht mit den falschen Zwängen. Und ich wünsche mir, wenn du an diese Predigt zurückdenkst, dass du dir ernsthaft überlegst, wo will ich mich frei machen von unnötigen Zwängen, von Erwartungen der anderen und in Ehrfurcht vor Gott meinen Weg gehen. Befreit, so hoffe ich, dass du lebst. Jeden Tag neu.